Herr Heinrich Luther. Großvater.
Mein Vater unser auf jeder Stufe.
Wenn du oben auf der Treppe bist, sei nicht aus dem Purgatory befreit. Denn du tritt durch die Himmelspforte.
Name des Toast am Verwandtschaftsgrad.
Mein Vater unser auf jeder Stufe.
Name des Toast am Verwandtschaftsgrad.
Pater Noster Quies et Sanctificetur Nomen Tuum, ad veniat regnum tuum, et fiat voluntas tua, sit in cielo et terra, et omnes cum in terra sit.
Das gerade gesehen. Ich habe auch einen Ablassbrief dafür, dass ich nicht jeden Tag gebetet habe. Und dafür muss ich nur zur Kirche laufen und jede Treppenstufe ein Vaterunser beten. Was, du hast auch einen Ablassbrief? Ich habe auch einen gekauft für meine Uroma. Jetzt konnte ich es mir endlich leisten. Und nächsten Monat kommt dann der Brief für meine Oma, sodass die beiden nicht mehr im Fegefeuer sitzen müssen, sondern endlich in den Himmel können. Hihi. Ich lebe zwar so wie die im 16. Jahrhundert, aber wisst ihr was? Das Ganze ist bei euch heute noch genauso in, wie es damals war. Ihr glaubt mir das nicht? Ich werde es euch zeigen. Ach, bitte vergib mir, Herr! Bitte vergib mir, ich weiß, dass es falsch war. Ich hätte nicht eine Ausrede suchen sollen, um zu Tante Friedas Geburtstag nicht kommen zu müssen. Es tut mir leid. Ich hoffe, du kannst mir vergeben. Letztes Jahr ist es passiert und ich weiß, es ist einfach noch nicht in Ordnung. Und wenn ich es das nächste Jahr nochmal tun muss, bitte vergib mir. Vergib mir spätestens nächstes Jahr. Vergib mir, bitte. Halleluja, preis den Herrn. Dank sei Gott. Das gehört alles zu einem Christenleben. So sollte ich sein, bin ich aber nicht. Ich sage nicht in jedem Satz diese ganzen Wörter und spreche auch nicht mit jedem über Gott. Und deswegen habe ich mir vorgenommen, ich lese jetzt jeden Tag 4 Stunden in der Bibel. Wenn das nicht funktioniert und ich es nicht durchziehe, dann werden daraus 6 Stunden. Und wenn das nicht funktioniert, werde ich irgendwann einfach durchgehend lesen oder durchgehend Audio-Bibel hören. Ganz einfach. Ich weiß nicht, jeder Christ ist perfekt. Ich gehöre auch dazu. Ich mache auch manchmal Party. Aber ich bin halt auch nicht kleinlich, was das Geld angeht. Ich gebe sehr viel in die Kirche. Das kann ich schon mal ganz klar sagen. Ich mache Party, Oktoberfest. Und ich trinke auch ein bisschen Alkohol. Und um ehrlich zu sein, bin ich vielleicht ein ganz, ganz kleines bisschen selbstverliebt. Und ja, ich habe auch schon mal Kulis mitgenommen von der Arbeit. Das ist die Wahrheit, kann ich nicht verleugnen. Ja, aber wie ihr seht, also Gott kriegt genug von mir. Ja, aber so viel braucht er eigentlich auch nicht. Was haben die alle gemeinsam? Sie suchen nach menschlichen Wegen, um ihre Sünden loszuwerden oder das, was sie schlechtes Gewissen nennen. Sie bestrafen sich selbst, geben Geld aus oder planen unverhältnismäßige Zeiten mit Gott, aber setzen die meistens nicht um. 4 Stunden am Tag. Aber was sich definitiv die ganze Zeit nicht geändert hat, seit über 2000 Jahren, also lange bevor diese Menschen gelebt haben, ist der Weg, wie man die Sünden los wird. Und diese ganzen Beispiele waren definitiv nicht der Weg. Aber ich kenne jemanden, genauer gesagt, um es zu erklären, ich bin die Mittelalter, also komme aus dem Mittelalter, die Mittelalter Grace, Englisch Medieval. Und die Person, die ich euch vorstellen will, kommt aus dem Present, also aus der Gegenwart. Sie sieht aus wie ich. Ehrlich gesagt ist sie sogar ich. Und deswegen stelle ich sie euch jetzt vor, und zwar mich. Danke, kein Problem. So, dann auch von mir ein herzliches guten Morgen. Alle, die jetzt hier live sitzen und dabei sind, haben die ganze Magie hinter dem Ganzen gesehen. Also ihr wisst Bescheid, warum und was wie gelaufen ist. Aber ihr im Livestream habt natürlich den cooleren Effekt. Also die Frage ist, was für mögt ihr mehr, Making-of oder die Wirkung von dem Ganzen? Ja, also von mir auch ein herzliches guten Morgen als die Present Grace, die Gegenwart Grace, wenn man es so sagen will. Ja, schön, dass ihr hier seid oder von eurem Sofa, eurer Badewanne, eurem Bett zugeschaltet habt über einen Livestream. Ich hoffe, es wird nicht langweilig heute und ihr könnt mir bei allem folgen, was ich euch rüberbringen möchte. Und ja, als erstes mal was zu dem Video ganz am Anfang, was wir eben gesehen haben und dann den ganzen komischen Grace-Versionen. Was ist euch aufgefallen? Was fehlt bei dem Ganzen, jedem der gezeigten Beispiele? Zum einen der Glaube. Die können zwar alle mir jetzt erzählen, sie glauben etwas, aber Glaube definiert sich durch das Hören des Wortes. Und ja, wenn ich das Wort nicht höre, wenn ich Gottes Wort nicht höre und nicht kenne, kann ich auch schlecht Glauben haben. Und wenn sie die Bibel kennen würden, hätten sie keinen Ablassbrief gekauft oder sich selbst verdammt mit irgendwelchen Bestrafungen. Ja, also Glaube ist das eine, was ihnen fehlt. Vertrauen in Gott ist das zweite, weil wenn sie die Bibel vielleicht doch kennen, aber denken, dass die Menschen von der Kirche mehr Ahnung davon haben als Gott selbst, wie man in den Himmel kommt, dann sollte man sich fragen, ob das wirklich richtig ist. Und dann Vergebung, Liebe und Gnade, die auf alle auf irgendeine Weise zusammengehören. Sie lieben sich selbst vielleicht nicht genug oder zu viel. Sie können sich selbst nicht vergeben und denken dann, dass Gott ihnen auch nicht vergeben hat oder kann. Sie suchen also möglicherweise ihre eigenen Wege, Vergebung zu erhalten, durch die ganzen Beispiele, die ihr gesehen habt, oder durch Ablassbriefe im Mittelalter, im Video, und denken, sie könnten irgendwas wieder gut machen durch Werke. Und das wissen wir alle schon lange, gute Werke machen keine Sünde wett. Ja, und auch nicht sich selbst zu bestrafen. Und das eine Problem hier ist, diese Menschen haben einiges missverstanden, wie ihr gerade gemerkt habt. Das andere Problem ist aber auch, weil ich wette, dass jeder einzelne von euch genau solche Phasen im Leben hatte, wo er einen Teil dieser Dinge regelmäßig bewusst oder unbewusst gemacht hat und diese guten Dinge weggeschlossen hat. Liebe, Vergebung, Gnade oder Glaube oder Vertrauen in Gott, diese drei Dinge. Ja, und dafür wurde dann die Rechtfertigung rausgeholt, die Unvergebenheit, die Selbstverdammnis, der niedrige Selbstwert, vielleicht sogar der Selbsthass im Extremfall und damit ganz sicher der Egoismus aus der Schublade rausgeholt. Also damit glaubt man eigentlich, dass man weiß, wann einem vergeben ist, dass man auch besser weiß als Gott. Und das ist der Fehler. Deswegen meine eigentliche Frage, warum denken wir immer noch, wir müssten Ablassbriefe kaufen? So, das wäre jetzt so mein Ende. Also mein... Ja, könnte man auch machen. Ich habe gedacht, ich mache lieber ein bisschen zu lang, dann könnte man immer noch spontan gucken. Halt, stopp, noch nicht abschalten. Wir fangen doch jetzt erst richtig an. So, guten Morgen. Ja, auf den Titel Medieval or Present kam ich eigentlich erst innerhalb der letzten 20 Minuten, bevor ich den bei der Orga weitergeben musste. Ja, Medieval, Mittelalter. Vielleicht habt ihr gemerkt, dass man Mittelalter eigentlich mit hinten mit, vor dem L mit einem A schreibt. So, also die Lady, also es ist noch keine Lady, aber diese Puppe steht für das Mittelalter. Oder Present. Present steht für Also present bedeutet auf Deutsch entweder Gegenwart oder man kann es auch übersetzen mit Geschenk. So, jetzt die Uhr. Also die Uhr läuft leider nicht. Aber das, die Uhr zeigt uns quasi die Gegenwart an. Ich zeige es erstmal hier. Die Uhr zeigt uns an, wie viel Uhr wir gerade haben und ändert sich jede Sekunde, wenn sie an ist, wenn sie Batterie hat. Ja, also beide Wörter haben zwei Bedeutungen. Und bevor ich mir diesen Titel überlegt habe, hatte ich viele andere Titel notiert und war mit keinem so wirklich glücklich. Außerdem sollte der Titel auch ein bisschen zu meinen vorherigen Predigten passen, wie Antrag auf Ewigkeit war die erste, das passt jetzt nicht wirklich zu den restlichen. Dann kam A Simple Present und Revolution with God. Alles Englisch, alles ein bisschen verschlüsselt, also das erste nicht, aber die anderen beiden. Und so ist es mit Medieval und Present or Present auch eine Fortführung davon quasi. Wobei es eigentlich letztendlich bei fast allen am Ende ums selbe geht, aber das werdet ihr noch sehen. Ja, und ich mag verschlüsselte Titel. Was die bedeuten, werdet ihr dann im Laufe der Predigt sehen. Aber nochmal kurz zum Video. Ganz ehrlich, wenn Jesus im Mittelalter nochmal auf die Erde gekommen wäre, hätte er vermutlich doch genau dasselbe gemacht wie damals beim Tempel, wo die ganzen Stände standen, alles verkauft wurde. Weil da habt ihr gesehen, da wurden genauso vor der Kirche Sachen verkauft, Kreuze und alle möglichen kleinen Dinge. Das sah für mich aus wie eine zweite Räuberhöhle eigentlich, durch die kirchlichen Symbole, mit denen Geld gemacht wurde. Und das auch noch vor der Kirche direkt, ja. Genau. Das nur so kurz nebenbei. Aber was den Titel angeht, so ist es vermutlich nicht ganz so einfach, ohne Erklärung nachzuvollziehen. Manches lässt sich vielleicht erahnen jetzt durch das Video, doch es ist immer noch nicht vielleicht ganz klar, in welche Richtung es gehen wird. Aber das habt ihr heute für den Anfang schon ein ganz Stück aufgezeigt bekommen. Also es geht um Ablassbriefe und Sünde irgendwie. Das Hauptproblem an dem Ganzen, warum ich das predige, hört genau zu, seid ihr, bist du. Du. Du bist das Problem, warum ich heute hier das predigen muss. Nicht dein Sitznachbar, nicht dein bester Freund, kein anderes Gemeindemitglied, um das du dir Sorgen machst, sondern es geht um dich. Und das Problem, muss ich zugeben, bin ich auch. Also ich predige hier eigentlich für mich selbst, weil ich dieses Thema genauso dringend brauche und deswegen auch dieses Thema gewählt habe. Am Ende habe ich gemerkt, ich rede kein Stück von Corona in der ganzen Predigt, aber ist auch in Ordnung. Hören wir ja genug von eigentlich so, denke ich. Ja. Und diese Aussage mit dem, dass du das Problem bist und dass ich das Problem bin, möchte ich trotzdem mit der Aussage beenden, dass du das Problem bist, dass es auf euch liegt, dass ihr an euch denkt und nicht an die anderen. In diesem Fall dürft ihr egoistisch sein. So, du fragst dich, warum? Dafür fangen wir am besten mit dem ersten Punkt an. Und ich habe, wie in den anderen Predigten, auch meinen Titel in drei Punkte aufgeteilt. Er heißt Medieval or Present. Die drei Punkte sind also Medieval or Present. So. Medieval, was steckt in dem Wort? Ich habe vor dem L ein I geschrieben und kein A, das seht ihr auf YouTube, auch auf dem Titel müsst ihr das lesen können. Und evil heißt böse. So, mein Beispiel quasi ist, lebst du noch im Mittelalter, in der Vergangenheit oder also mit dem Bösen quasi, was es in dieser Hinsicht gab? Also es war nicht wirklich gut, dass du Ablassbriefe gekauft hast in der Zeit. Und dafür möchte ich anfangen mit dem ersten Punkt, der heißt, bist du genug? Und gerne möchte ich euch dann aus diesem Buch vorlesen, Voll Jesus, Null Druck. Habe ich von meiner lieben Zahnleiterin mal bekommen, vor ein paar Jahren. Ich habe es noch nicht gelesen gehabt, bis vor kurzem. Aber ich muss schon sagen, es ist echt empfehlenswert. Wobei ich es auch noch nicht fertig habe, aber das, was ich gelesen habe, ist extrem gut. Wo ich denke, dass viele das lesen sollten. Ja, genau, ich fange einfach an. Um einen solchen halbherzigen Glauben zu korrigieren, bieten nicht weniger Pastoren und christliche Autoren ein Heilmittel an. Radikalen Glauben. Ihre Botschaft lautet, kümmert euch nicht zu viel um die Dinge dieses Lebens. Ihr Heilmittel gegen die Kurzsichtigkeit ist Weitsichtigkeit. Übertrieben radikale Christen sagen nicht, dass irdischer Besitz böse ist, aber sie deuten an, je mehr du dich auf Gott konzentrierst, umso mehr sollte dieses Leben hier in den Hintergrund treten. Solche Leute erinnern mich an eine sehr fromme Lehrerin, die ich kannte. Sie konnte wirklich sehr schlecht sehen, aber sie glaubte, Gott habe ihr gesagt, sie solle keine Brille tragen. Ich glaube, dahinter stand die Vorstellung, ihr Vertrauen auf Gott würde wachsen, wenn sie ihre Brille zu Hause ließe. Ich will mich nicht dazu äußern, ob sie Gott richtig verstanden hat. Das ist nicht meine Angelegenheit. Was ich aber weiß, ist, sie klagte oft über Kopfschmerzen. und sie sah ein wenig seltsam aus. Weil sie ständig ihre Augen zusammenkneifen musste, hatte sie etwas von einem Maulwurf an sich. Übertrieben radikale Christen sagen vielleicht, wir anderen seien kurzsichtig und unfähig, Gott klar zu sehen, weil wir die Augen nicht genug zusammenkneifen. Wir spenden nicht genug, wir setzen uns nicht genug ein. Vielleicht raten sie uns, die schönen Dinge des Lebens zu verachten, die Welt zu hassen und aufzuhören, uns nur noch mit irdischen Dingen zu beschäftigen. Und wenn wir das alles getan haben, dann wird das unsere geistliche Sicht schärfen. Dann werden wir einen 4-stündigen Gottesdienst mehr genießen als einen Kinobesuch. Dann wird es uns wirklich glücklich machen, unseren ganzen Besitz zu verkaufen und nach Indien zu gehen. Viele, die diese Botschaft dieser Christen hören, bekommen Schuldgefühle, dass sie nicht genug tun, um sich allein auf Gott zu konzentrieren. Sie fragen sich, ob irgendetwas mit ihnen nicht stimmt. Aber das Problem löst sich nicht dadurch, dass sie versuchen, diesem Rat zu folgen. Das führt nur dazu, dass sie am Ende ebenso seltsam und unzugänglich aussehen wie die blinzelnde Lehrerin mit dem Maulwurfsgesicht. Allzu viele Christen plagen sich mit einer schweren Last ab. Sie versuchen, es gut genug zu machen. Sie sind so damit beschäftigt, im Glauben gut zu sein, dass sie das Gute selbst verpassen, das Gott ihnen im ganz alltäglichen Leben schenkt. Wie verängstigte Kinder weigern sie sich, am Strand zu spielen, weil sie glauben, ihr Vater habe es lieber, wenn sie stattdessen die Spülmaschine ausräumen. Schlimmer noch ist es, wenn Christen unter der Last der geistlichen Weitsichtigkeit zusammenbrechen und sich völlig von Gott abwenden. Wie wir noch sehen werden, lehrt die Bibel, dass Gott uns für die Freude geschaffen hat. Nicht erst für die Freude irgendwann einmal in der Ewigkeit, sondern bereits hier und jetzt. Die Gegenwart ist das, worum es geht. Present, ne? Wer glaubt, dass er bei Gott keine Freude finden kann, wird versuchen, sie woanders ohne ihn zu finden. Oder er wird seine Sehnsucht nach Freude unterdrücken und seine Seele wird verkümmern. Auch deshalb gibt es so viele verwelkte, sauertöpfig wirkende Christen. Ich frage mich gelegentlich, ob manche Atheisten vielleicht einmal zwanghafte Christen gewesen sind, die hofften, ihr freudloser Glaube sei nicht wahr. Das ist im Wesentlichen die Geschichte von C.S. Lewis. Als junger Mann, lange bevor er Gott aus rationalen Gründen ablehnte, wollte er einfach frei sein von den freudlosen Glauben seiner Kindheit. Was ihn schließlich zu Gott zurückbrachte, war die Freude. Kennst du Menschen, die sich von Gott abgewandt haben, weil sie in der Kirche oder Gemeinde nicht glücklich werden konnten? Oder gehst du selbst vielleicht in diese Richtung? Meine guten Werke müssen einfach nur den schlechten oder weltlichen überwiegen, dann bin ich ein würdiger Christ. Oder je mehr Zeit ich ohne weltliche Dinge verbringe, desto perfekter werde ich. Wir behandeln oft Dinge, die wir in der Welt tun, als wären sie eine Sünde. Und wenn wir dann wirklich mal sündigen, versuchen wir es entweder kleinzureden oder bitten tausendmal um Vergebung, wie die eine Grace das gemacht hat, beziehungsweise bestrafen uns selbst. Wer hat dir das Recht gegeben, dich selbst zu verurteilen und zu richten und zu entscheiden, wann dir vergeben ist? Es gibt nur einen einzigen, der das tun sollte und darf. Das bist weder du, noch dein Partner, noch deine Eltern, deine Freunde. Selbst die Kirche hat keine Befugnis, sich zu richten. Denn woraus besteht sie? Aus Menschen. Wichtig, was ich vorher zwischendrin sagen will, zwischen Richten und Korrektur, Feedback liegen Welten. Also es ist nicht dasselbe. Korrektur ist wichtig, aber Richten eben nicht. Also nicht passend für Menschen. Und Gott ganz allein wird dich richten, irgendwann. Und dazu möchte ich euch Römer 8, Vers 33 bis 34 vorlesen. Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott, der rechtfertigt. Wer will verurteilen? Christus, der gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zu Rechten Gottes ist, der für uns eintritt. Das Einzige, was du tun kannst, wenn du sündigst, werden wir im nächsten Punkt besprechen. Das klingt jetzt vermutlich sehr konträr, wenn ich zuerst sage, dass du das Problem bist, aber gleichzeitig auch, dass dies der Fall ist, weil du dir selbst Probleme machst. Aber dafür kommen wir zum zweiten Punkt. Ich habe jetzt ein bisschen die Reihenfolge geändert. Ich hatte Medieval or Present. Medieval ist der erste Punkt, Present ist der zweite Punkt. Present heißt Gegenwart oder Geschenk. Nochmal zur Wiederholung. Und hierzu ist der erste Punkt, die Bibel in Deutsch. Was wissen wir heute, was die meisten Menschen aus dem Mittelalter nicht wussten? Und warum wussten sie das nicht? Weil die Bibel damals eben noch nicht in Deutsch existiert hat. Und weil viele vom einfachen Volk eben auch häufig nicht mal lesen oder schreiben konnten. Sie mussten also alles glauben, was die Kirche ihnen erzählt hat. Über die Bibel und über Gott und was da alles drin stehen soll. Daher konnten sie auch nichts von Gottes unfassbarer Liebe wissen. Und hierzu möchte ich euch gerne noch mal ein paar Bibelstellen aufzeigen, wie wir Gott sei Dank nun selbst lesen können und dürfen. Der verlorene Sohn, lese ich euch jetzt nicht vor, ist nämlich ziemlich lang. Lukas 15, Vers 11 bis 32, wer es nachlesen möchte. Ein Sohn will das Erbe seines Vaters. Er verschleudert alles und kommt am Ende zurück. Darum geht es im Prinzip. Der Sohn bekam keine Strafpredigt, als er wiedergekommen ist, oder einen Bibelleseplan mit 20 Kapiteln pro Tag. Der Vater hatte pure Liebe für seinen Sohn. Es war egal, was er alles getan hatte. Das war vergeben und vergessen. Der Bruder ist so, wie wir oft vielleicht sind. Undankbar, neidisch und menschlich. Wir urteilen viel zu oft und das dann meist nicht nach Gottes Maßstab, sondern nach unserem eigenen. Nach Gottes Maßstab ist es eigentlich ziemlich unfair. Gott weiß schon, warum er uns sagt, dass wir nicht richten sollen. Auch Josh Kelly aus dem Buch, was ich eben zitiert habe, schreibt über das Gleichnis etwas und das möchte ich euch auch gerne vorlesen. Der jüngere Sohn im Gleichnis vom verlorenen Sohn gleicht in mehrfacher Hinsicht einem halbherzigen, kurzsichtigen Christen. Er verlangt sein Erbe, damit er das Haus des Vaters verlassen und sein Vermögen in einem zügellosen Leben auf den Kopf hauen kann. Halbherzige Christen wollen durchaus Gottes gute Gaben genießen. Leben, Geld, Nahrung, Besitz, Sex. Aber sie möchten, dass Gott sich ansonsten raushält, damit sie mit seinen Geschenken umgehen können, wie sie wollen. Nicht selten gehen sie daran zugrunde. Der ältere Bruder im Gleichnis ist eher von der Sorte sauertöpfischer, weitsichtiger Christ. Sein Vater muss ihn erinnern: Alles, was ich habe, ist dein. Solche Christen kneifen die Augen oft sehr zusammen, dass sie die Gaben des Vaters, die direkt vor ihrer Nase sind, nicht mehr genießen können. Ist es da verwunderlich, dass sie an seiner Güte zweifeln? Das Gleichnis illustriert Gottes Vergebung und seine Annahme des verlorenen Sohnes. Aber es zeigt auch, wie leicht wir uns von Gott trennen können, selbst wenn wir das Vaterhaus gar nicht verlassen haben. Wenn ich mich zwischen beiden Möglichkeiten entscheiden müsste, wäre ich lieber halbherzig als fanatisch. Überrascht dich das? Ein halbherziger Glaube wird sich als hohl erweisen, sobald er in Not gerät. Als er im Schweinestall sitzt, wird dem verlorenen Sohn sehr schnell klar, wie wenig erfüllend sein Leben tatsächlich ist. Sein Elend bringt ihn dazu, zu seinem Vater zurückzukehren. Im Gegensatz dazu lässt Jesus uns nur vermuten, was der ältere Bruder wohl tun wird. Wird er sich einladen lassen, an der Freude und Großherzigkeit seines Vaters teilzunehmen und das Fest mitfeiern? Oder wird er verdrossen und zornig draußen bleiben? Zwanghafte Christen können sehr lange die Augen zusammenkneifen, ohne zu merken, wie weit sie von Gott entfernt sind. Zum Glück gibt es nicht nur diese beiden Möglichkeiten. Zwischen dem Extremen eines zu radikalen, zwanghaften oder fanatischen und eines halbherzigen, lauen und selbstzufriedenen Glaubens liegt das, was ich einen radikal normalen Glauben nenne. Das ist keine neue Idee, die ich mir ausgedacht habe. Ich benenne damit schlicht etwas, das die Bibel schon immer gelehrt hat. Ich möchte gern aufzeigen, wie viel die Bibel darüber sagt, wie wir Gott auf vollkommen normale Weise radikal verpflichtet sein können. Darüber, wie wir einen scharfsichtigen Glauben bekommen, der uns etwas von Gottes Freude erfahren lässt. Und das sowohl in irdischen als auch in geistlichen Dingen. So. Und dazu noch eine Bibelstelle, Matthäus 18, Vers 12 bis 14. Was meint ihr? Wenn ein Mensch 100 Schafe hat und es verirrt sich eines von ihnen, lässt er nicht die 99 auf den Bergen, geht hin und sucht das Verirrte? Und wenn es geschieht, dass er es findet, wahrlich, ich sage euch, er freut sich darüber mehr als über die 99, die nicht verirrt waren. So ist es auch nicht der Wille eures Vaters im Himmel, dass einer dieser Kleinen verloren geht. Genauso wie beim verlorenen Sohn. Der Hirte freut sich, ganz egal, wie oft das Schaf wegläuft, du bist ihm wichtig genug, dass er nach dir sucht. Auch hier könnten sich die anderen Schafe denken, was soll das, warum bleibt er nicht bei uns? Aber selbst Jesus hat auch gesagt, ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Lukas 5, Vers 32. Und dazu kommt noch mal ein kleiner Videoclip.
Denk darüber nach. Wir können predigen, bis wir heiser sind. Aber wenn wir den Menschen nicht die Liebe des Evangeliums nahe bringen, dann können wir
einfach nicht Nein sagen. Ist sehr gut folgen.
Also, lass uns gehen. Das hier ist für Grete.
Ausgestellt vom Erzbischof von Mainz. Woher hast du das?
Aus Jüterbog. Ich habe es in der Kirche gekauft.
das ist nur Papiana. Diese Worte bedeuten...
Es taugt nichts?
Hab nur Vertrauen in Gottes Liebe. Und spar dir dein Geld. Kauf Grete was zu essen.
Ja, und damit hat Luther eigentlich wieder ein bisschen Glauben und Wahrheit in die Welt gebracht, mit der Erkenntnis, die er über Gottes unendliche Liebe bekommen hat. Durch die Übersetzung der Bibel konnten viele Menschen zum ersten Mal selbst ihren Glauben aufbauen, indem sie Gottes Wort verstehen lernten. Zuvor hat es allerdings den meisten gefehlt, solange sie kein Latein verstanden haben. Also haben sie bei der Kirche eingekauft. Dadurch haben sie das Wichtigste verpasst. Sie kannten Gottes Liebe und die daraus resultierende Gnade nicht. Doch was ist Gnade überhaupt? Und dazu fand ich auch aus dem Buch die Formulierung sehr schön. Viele Christen verstehen unter Gnade im Wesentlichen dies: Jesus hat mich von meiner Schuld befreit und irgendwann komme ich in den Himmel. Aber das ist ein viel zu enger Begriff von Gnade. Manche Christen denken, Gnade bedeute, Gott hat für uns das Startgeld bezahlt und uns in den Start gestellt. Aber das Rennen müssen wir selbst laufen. Für andere bedeutet Gnade, wenn du dich wirklich anstrengst, dir echt Mühe gibst, aber doch nur das 5-Kilometer-Ziel erreichst, kriegst du von Gott trotzdem die Siegermedaille, einfach weil er so ein netter Kerl ist. Beide Auffassungen gehen am Wesentlichen vorbei. Um beim Bild vom Marathon zu bleiben, Gnade bedeutet, wir sind querschnittsgelähmt und können uns nicht mal einen Rollstuhl leisten, ganz zu schweigen vom Startgeld. Gnade bedeutet, es gibt nur eine Möglichkeit, wie wir am Rennen teilnehmen können. Wenn Jesus das Startgeld bezahlt und uns an den Start schiebt. Gnade bedeutet, wir können das Rennen nur laufen, wenn Jesus uns trägt, jeden einzelnen Schritt. Gnade bedeutet, wir erreichen das Ziel und bekommen die Siegermedaille allein deswegen, weil Jesus uns dorthin gebracht hat. Welche Rolle spielen wir dabei? Unsere entscheidende Aufgabe ist die: Wir müssen zulassen, dass Jesus uns durchs Rennen trägt. Das erweist sich durch die Bank als zu schwer für uns. Und wir traktieren Jesus mit Ellenbogen und Fäusten, bis er uns unseren Willen lässt und wir uns im Schlamm unserer Sünde wälzen können. Wohlgemerkt, das Rennen führt über Viehweiden. Was da den Boden bedeckt, ist also kein Schlamm. Es kann eine Weile dauern, bis wir Vernunft annehmen und Jesus bitten, uns wieder zu tragen. Wenn das also stimmt, ist Gnade denn eine bequeme Ausrede dafür, es sich gemütlich zu machen und zu tun, wozu wir Lust haben? Nein, absolut nicht. Die Gnade rettet uns sowohl vor einem zwanghaften wie vor einem laschen Glauben. Sie befreit uns ebenso von der Gesetzlichkeit wie von der Sünde. Die beiden Extremseiten. Ich fand diese Aussage richtig, richtig gut, richtig passend. Und es zeigt uns, wir haben die Wahl. Wir können uns selbst richten, unsere eigenen Regeln als christlich bezeichnen. Wir können Gott aber auch einfach ganz ignorierend unser Leben fortsetzen, ohne Rücksicht auf irgendwas, oder? Wir nehmen diese Gnade in unser Leben auf. Ich möchte euch gerne alle hiermit herausfordern, darüber nachzudenken, eine Entscheidung heute zu treffen, weil diese Predigt soll euch an eine Kreuzung bringen. Welche Richtung wollt ihr hiernach einschlagen? Und damit komme ich zu meinem zweiten Punkt. Wo gehst du shoppen? Ich will jetzt keine Shops hören, aber wo kaufst du bisher ein? Vergleichst du die Preise? Gehst du auch zur Kirche und holst dir da deine Vergebung? Verbietest du dir Netflix für immer? Brichst die Freundschaften zu allen Nichtchristen ab? Schreibst jeden Tag eine Liste mit allen Fehlern, die du gemacht hast und verdammst dich dafür? Wie gesagt, viele dieser Dinge erzählen wir vielleicht keinem, aber wir denken sie. Wir lassen bestimmte Dinge immer und immer wieder Revue passieren, um uns zu bestrafen, damit wir uns besser fühlen. Ein unlogischer Satz, oder? Wir denken, wenn es uns schlecht geht, nachdem wir etwas Unchristliches getan haben, ist uns irgendwann vergeben. Warum suchst du Vergebung dafür, dass du Spaß hattest, als du mit deinen Freunden einen schönen Abend hattest? Warum denkst du, es wäre falsch, einen Gruselroman zu lesen? Warum lädst du dir mehr Lasten auf, nachdem du die vorherigen nicht bewältigen konntest? Alles zum Nachdenken. Und damit komme ich auch schon zum dritten Punkt. Or heißt oder, schon ich erzählt. Es geht quasi darum, diese Entscheidung zu treffen. Und da ist der erste Punkt, gibt es überhaupt eine Alternative zu dem Ablassbrief? Um Preise vergleichen zu können, solltest du nämlich alle Optionen kennen. Und da steht auch in der Bibel, in Römer 8, Vers 1 bis 4 und 15 und 17, ich habe es mir ein bisschen zusammengeschnitten, so gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Also auch keine Selbstverdammnis. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war, das tat Gott, indem er seinen Sohn sandte in der gleichen Gestalt wie das Fleisch der Sünde. Damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt würde, die wir nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes. Also, alle Sünde von dir und mir hat Jesus auf sich genommen. Es gibt also keine Verdammnis aufgrund dieser Sünde mehr, wenn wir das annehmen. Jesus wurde für uns verdammt. Und damit bringt uns diese Predigt eben an eine Kreuzung, wie ich schon erwähnt habe. Welche Richtung wollt ihr hiernach einschlagen? Wo kaufst du ein? Und damit komme ich auch zum zweiten Unterpunkt. Wem glaubst du? Ist im Prinzip dasselbe. Wo kaufst du ein? Wem glaubst du? Dem Mittelalter, Medieval, dem Bösen, deinem schlechten Gewissen oder dem Present, eben dem Geschenk? Beziehungsweise kannst du das Present deswegen Gegenwart, weil du es halt eben jetzt entscheidest, oder dem Geschenk, was Jesus dir machen möchte, wenn du es annimmst. So, das war jetzt sehr viel zu diesem Thema. Jetzt möchte ich mal in die andere Richtung gehen. Nicht zur Gesetzlichkeit, aber zur Freude auch in der Gemeinde und nicht nur außerhalb. Und das ist der dritte Punkt, der heißt, bist du ein Geschenk? Bist du ein Geschenk? Du kannst dieses Geschenk haben. Wenn du es aber vielleicht schon seit ein paar Jahren hast, vielleicht hast du dich schon vor 10, 30 Jahren, keine Ahnung, für Gott entschieden. Wie sieht dein Leben jetzt aus? Weil ich will ja nicht nur zu denen reden, die es noch nie gemacht, die es noch nie entschieden haben für Jesus. Damit ein kurzer Ausflug in ein anderes Thema. Gesegnet, um ein Segen zu sein. Wenn du heute nicht zum ersten Mal dabei bist, wirst du diesen Satz schon mal hier gehört haben. Der Leitsatz unserer Gemeinde. Wenn du also jetzt dein neues Leben als Christ bereits lebst, bist du auch dazu berufen, in deinem Zuhause die Spülmaschine auszuräumen. Mein konkret, als Christ brauchst du ein geistliches Zuhause. Wenn du jetzt, keine Ahnung, seit einem Monat Christ bist, bist du ein geistliches Baby, sagen wir mal so. Du lernst erst noch alles kennen, es ist alles neu. Babys müssen noch nicht unbedingt in der Gemeinde helfen. Natürlich können sie das, Kleinkinder können teilweise schon einige Dinge tun, aber es ist okay, wenn du am Anfang einfach mal dein Leben umkrempeln kannst und Zeit dafür hast. Aber wenn du eine Weile dabei bist, irgendwann sollte man schon überlegen, mal mitzuarbeiten. Immerhin bekommst du als Christ auch geistliches Essen, Futter, hilfst aber auch genauso mit. Anders betrachtet ist die Gemeinde der Körper Jesu. Also nicht das Kinogebäude hier, sondern wir sind die Gemeinde. Jeder von uns ist wichtig und wird gebraucht. Du wirst gebraucht, du und du und du und du und ich. Und jetzt ist die Frage, was bringen dir beispielsweise, wenn wir der Körper von Jesus sind, Hände ohne Herz? Dass sie durch Blutpumpen beweglich überhaupt macht. Wir alle haben eine Berufung zu etwas. Jeder einzelne von euch hat eine Berufung. Und merke dir dabei, du sollst nicht so sein wie der Pastor oder wie der Technikleiter, wie die Kinderdienstmitarbeiterin, wie die Lara, der Thomas, die Grace. Du bist du und das ist nicht zu ändern. Wir dürfen an unseren Fehlern arbeiten, aber nicht an dem, wer du bist. Vergleich deine Schwächen nicht mit den Stärken anderer. Keiner kann so sein wie du. Ich bin die Grace mit meiner Mischung aus Fähigkeiten, Talenten und Schwächen und werde nie jemand anderes sein. Und wir sind berufen, für Gott das, was wir haben, einzusetzen. Denn von ihm hast du diese Berufung für einen bestimmten Zweck. Das macht er ja nicht aus Langeweile. Und daher möchte ich gerne dich zum Denken anregen über Folgendes. Du bist vielleicht schon eine ganze Weile fest in der Gemeinde und arbeitest mit. Frag dich daher doch bitte, bist du wirklich ein Segen durch das, was du tust? Unterstützt du, wo du kannst und gibst dein Bestes? Bist du deinem Leiter treu und unterstützt ihn bei seinen Entscheidungen? Bist du bereit, Online-Treffen zu machen, weil es gerade anders nicht funktioniert? Die Gemeinde zu putzen, weil es aktuell keine Zelttreffen gibt? jetzt geht es doch über Corona, oder spontan einen neuen Dienst zu unterstützen, weil Leute gebraucht werden? Ist dein ganzes Herz dabei oder gibst du einfach den Rest, der noch übrig ist? Entlastest oder belastest du deinen Leiter? Machst du ihm seinen Dienst einfacher oder schwieriger? Siehst du Not und gehst zur Hand, selbst wenn du nicht unbedingt gefragt wurdest? Schaust du darauf zu tun, was dir Spaß macht, um deine Wünsche zu befriedigen, oder darauf, wie du Gott und seiner Gemeinde dienen kannst? Was wäre, wenn wir alle so wären? Wenn wir uns darum liebevoll zanken würden, wer welchen Dienst machen darf? Wenn der Leiter Schwierigkeiten hätte, jeden einteilen zu können, anstatt jeden Sonntag selbst einspringen zu müssen? Wenn wir alle Veränderungen mit Freude, Eifer und Unterstützung begrüßen würden? Wie viel mehr Freude könnte das auch hier entfachen und nicht nur in unserem weltlichen Leben? Wenn jeder darauf schaut, was er geben kann und nicht, was er nehmen kann. Die Gemeinde wäre kein Pflichterfüllungsort, sondern der Hotspot unserer Leben. Könnte das sein? Du könntest deine besten Freunde hier treffen und alles, und es könnte so aussehen, als wäre das hier dein Leben. Ja. Und damit komme ich eigentlich schon fast zum Ende. Ich habe keinen Punkt mehr, aber es ist noch ein bisschen was ich sagen wollte, weil wir auch über Effizienz gesprochen haben in dem Buch. Und meine Frage, wie effizient oder effektiv bist du? Nochmal zurück zu denen von euch, die vielleicht noch nie Gott ihr Leben gegeben haben. Eine kleine Gedankenverknüpfung aus meinem Studium, was sicher für die eher rational Denkenden interessant sein wird. Es gibt nämlich einen Unterschied zwischen Effizienz und Effektivität. Effektivität, ich mache es mit Beispielen, ist einfacher, bedeutet, ich habe 50 Euro und versuche dafür, so viele Kinderriegel wie möglich zu bekommen. Also aus begrenzten Mitteln das Maximum rauszuholen, den größten Effekt. Effizienz bedeutet, ich brauche 50 Kinderriegel und versuche, diese für so wenig Aufwand, also Geld, wie möglich zu besorgen, also mit den geringsten Mitteln mein Ziel zu erreichen. Wonach viele von uns suchen, du vielleicht auch, ist zum einen Vergebung, und zum anderen natürlich dann auch glücklich, frei zu sein. Und ich kann euch sagen, Gott war weder effizient noch effektiv. Aber weil er hat seinen einzigen Sohn gegeben. Und ich denke, das ist so das Wertvollste, was er hat. Er hat quasi alles gegeben, um alle zu bekommen. Und er wird aber nicht alle bekommen. So, er hat es aber trotzdem, er wusste das und er hat es trotzdem gemacht. Er hat mehr als nur für einen Ablassbrief bezahlt. Ja, und hierfür ist Gottes Vergebung erstmal das Einzige, was wir brauchen, um voll durchzustarten. Das ist also sehr effizient. Vergebung kommt nicht durch Selbstverdammnis, sie kommt durch Buße. Selbstverdammnis kann lange andauern und einen kaputt machen. Buße ist der schnellste, effizienteste und effektivste Weg zur Vergebung. Du hast ja nämlich zum einen den minimalsten effizienten Aufwand, und gleichzeitig aber auch für den gemachten Aufwand das maximal mögliche Ergebnis. Mehr als Vergebung gibt es für Sünde nämlich nicht. Damit ihr allerdings auch nicht ständig für alles, was euch nicht geistlich genug erscheint, um Vergebung bittet, ist es wichtig zu wissen, was eine Sünde ist und was du durch falschen Fanatismus einfach nur zu einer Sünde machst. Dafür sollst du die Bibel kennen. Meine Empfehlung, beginne im Neuen Testament bei einem der Evangelien oder Römerbrief, das war jetzt, wo ich relativ viel zitiert habe, weil Gott liebt dich, wenn du fern siehst, und er liebt dich, wenn du in Indien missionieren gehst. Und dazu wollte ich euch auch nochmal aus unserem Buch vorlesen. Und zwar hat er hier auch eine Bibelstelle zitiert, Galater 6, Vers 3 bis 5. Wer sich einbildet, besser zu sein als die anderen, der betrügt sich selbst. Darum soll jeder sich selbst genau prüfen. Dann wird er sich über seine guten Taten freuen können, aber keinen Grund zur Überheblichkeit haben. Denn jeder ist für sein eigenes Tun vor Gott verantwortlich. Das ist schon schwer genug. Dir möchte ich gern Folgendes sagen. Du bist kein Christ zweiter Klasse. Du bist nicht zu einer Zuschauerrolle verurteilt. Gott ist mit dir zufrieden, genau da, wo du gerade stehst. Mitten in dem Leben, das Gott dir gegeben hat, kannst du aus ganzem Herzen Christus folgen und ihm gehorsam sein. Denn durch Gottes Gnade bist du der Hauptdarsteller in deiner eigenen Geschichte. Einer Geschichte, die er für dich und für sonst niemanden geschrieben hat. Er hat die Details für dich ausgewählt. Die Zeiten, in der du lebst, deine Familie, deine Nationalität, deine Begabungen und deinen IQ. Er möchte deine Erfahrungen, dein Scheitern, deine Stärken und deine Schwächen gebrauchen für sein Reich. Genau an dem Ort, an dem du stehst, kann er etwas durch dich tun, was er durch niemand anderen tun könnte. Gott wartet nicht darauf, dass du nach Indien ziehst, bis er dich gebrauchen kann. Er wartet nur darauf, dass du dich seiner Gnade überlässt. Ist eigentlich ziemlich easy. Aber wir machen es uns immer schwerer, als es ist. So, mit der Gnade, das ist eigentlich eine gute Nachricht. Wir können frei werden von dem Gefühl, nicht gut genug zu sein. Aber diese Nachricht kann uns auch Angst machen. Denn sie schlägt uns etliche Entschuldigungen aus der Hand, die wir vielleicht zu gebrauchen, um unseren Mangel an Gehorsam zu rechtfertigen. Welche Bequemlichkeit, welche Trägheit, welche Mittelmäßigkeit hast du schon damit entschuldigt, dass du ja nur ein Normalchrist bist? Ich muss mein Haus abzahlen, deshalb kann ich Gott nicht dienen. Ich habe Kinder, ich kann nicht bei der Lebensmittelausgabe an Obdachlose helfen. Ich bin schließlich kein Theologe, wie soll ich mit meinem Nachbarn über den Glauben sprechen? Ich bin kein Pastor. Gott kann nicht erwarten, dass ich seinem hohen Maßstab entspreche. Das, was zwischen dir und einem Leben des entschiedenen Gehorsams, was dazwischen steht, ist nicht dein Job, dein Geburtsort, dein Einkommen oder deine Bibelkenntnis. Es ist die fehlende Bereitschaft, dich Jesus in die Arme zu werfen und dich ganz und gar auf seine Gnade zu verlassen. Lass die Lebenshaltung hinter dir, die meint, alles hänge nur von dir ab. Es ging doch nie um dich oder darum, was du vorzuweisen hast. Es ging immer nur darum, was Gott tun kann, durch Menschen wie dich und mich. Damit ihr eben nicht wie im Mittelalter leben müsst, möchte ich euch jetzt, genau jetzt, um die Uhrzeit, die die Uhr leider nicht anzeigt, weil sie keine Batterie hat, die Gelegenheit bieten, das Ganze einmal aufzuräumen und eben Buße zu tun, um Vergebung zu bitten. Und dafür möchte ich euch ein ganz kurzes Gebet vorsprechen. Ich habe es so effizient gemacht wie möglich, dass alles drin ist, was sein muss. Und wenn ihr das von ganzem Herzen nachbetet, werdet ihr alle Sünden abgegeben haben und könnt ganz von vorne beginnen. Ja, wer möchte, kann gerne aufstehen. Und dann bete ich ab jetzt vor und ihr könnt nachbeten. Herr Jesus, ich glaube, dass du für meine Sünden am Kreuz gestorben bist. Bitte vergib mir für all diese Dinge. Komm du in mein Herz und sei der Herr in meinem Leben. Ich will dein Kind sein. Amen. So, es ging viel schneller, als ich gedacht hätte. Ich bin hiermit fertig. Ich bedanke mich, dass ihr alle dabei wart und zugehört habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann übergebe ich damit wieder an den Thomas zurück.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, Viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.